Nicht solange die Froschfresser bei ihnen sind. Schlammmenschen sind Schleicher. Sie kämpfen nicht wie anständige Männer. Sie lauern ihrem Feind auf und schießen mit vergifteten Pfeilen. Ihr werdet sie nicht bemerken, aber sie sehen euch. Wer ihnen in die Sümpfe folgt, verirrt sich und kommt niemals wieder heraus. Ihre Häuser bewegen sich, sogar Burgen wie Greywater Watch.
Er musterte nervös das Grün, das sie auf allen Seiten umgab.
»Vielleicht sind sie jetzt hier draußen und belauschen uns.«
Farlen lachte, um zu zeigen, was er von diesem Gerede hielt.
»Meine Hunde würden sie sofort in den Büschen wittern. Sie hätten sie gestellt, ehe du furzen könntest, Junge.«
»Froschfresser, riechen nicht wie Menschen«, beharrte Fry. »Sie stinken nach Sumpf, wie Frösche und Bäume und brackiges Wasser. Unter ihren Achseln wächst Moos anstelle von Haar. Und sie können nur von Schlamm und Sumpfwasser leben.«
Theon wollte ihm schon sagen, was er mit seinen Ammenmärchen tun könnte, als Meister Luwin das Wort ergriff. »In der Geschichtsschreibung heißt es, die Pfahlbaumenschen seien den Kindern des Waldes sehr nahe gekommen, als die Grünseher versuchten, den Hammer des Wassers auf den Neck hinunterzubringen. Vielleicht besitzen sie ihr geheimes Wissen.« Plötzlich schien es im Wald um einiges dunkler zu sein, als hätte sich eine Wolke vor die Sonne geschoben. Wenn ein Junge Unfug redete, war das eine Sache, doch von Meistern erwartete man eigentlich Weisheit.
»Die einzigen Kinder, die mich interessieren, sind Bran und Rickon«, sagte Theon. »Zurück zum Bach, sofort!«
Einen Augenblick dachte er, sie würden ihm den Gehorsam verweigern, doch am Ende setzte sich die alte Gewohnheit durch. Sie folgten zwar unwillig, doch sie kamen mit. Der Fry-Junge war genauso nervös wie das Kaninchen, das er zuvor erlegt hatte. Theon teilte die Männer für beide Ufer ein und folgte der Strömung. Meilenweit ritten sie langsam und vorsichtig, stiegen ab, um die Pferde über trügerische Stellen zu führen, und ließen die Hunde, für Theon jetzt die Bärenköder, an jedem Busch schnüffeln. Wo ein umgefallener Baum den Bach staute, mussten sie einen tiefgrünen Teich umgehen, doch falls die Schattenwölfe das Gleiche getan hatten, ließ sich kein Beweis dafür finden. »Die Biester waren geschwommen«, schien es. »Wenn ich sie erwische, können sie schwimmen, solange sie wollen. Ich werde sie beide dem ertrunkenen Gott opfern.« Schließlich wurde es dunkel im Wald, und Theon Greyjoy wusste, dass er geschlagen war. Entweder kannten die Pfahlbaumenschen tatsächlich die Magie der Kinder des Waldes, oder Osha hatte sie mit einem Wildlingstrick getäuscht. Er drängte sich durch die Dämmerung weiter, dann jedoch im letzten Tageslicht fasste Joseth sich endlich ein Herz und wandte sich an ihn. »Das ist nutzlos, Milord. Die Pferde werden sich nur die Beine brechen.«
»Joseth hat recht«, stimmte Meister Luwin zu. »Bei Fackellicht durch die Wälder zu streifen, wird uns nicht helfen.«
Theon kam die Galle hoch. In seinem Magen schienen sich Schlangen zu winden und nacheinander zu schnappen. Wenn er mit leeren Händen nach Winterfell zurückkehrte, konnte er genauso gut das Narrenkostüm anlegen. Der ganze Norden würde über ihn lachen. »Und wenn mein Vater das erfährt, oder Asha?«
»Milord Prinz?«
Stinker drängte sein Pferd heran.
»Es könnte sein, dass die Starks niemals hier entlang gekommen sind. Ich an ihrer Stelle wäre nach Norden und Osten gezogen, zu den Ambers. Das sind treue Stark-Männer, ganz gewiss. Bloß bis zu ihrem Land ist es ein weiter Weg. Die Jungen werden an einem Ort Schutz suchen, der näher liegt, vielleicht weiß ich wo.«
Theon blickte ihn misstrauisch an.
»Sag schon!« »Kennt ihr die alte Mühle, die so einsam am Akorn steht? Wir haben dort angehalten, als man mich nach Winterfell verschleppt hat. Die Müllerin hat uns Stroh für die Pferde verkauft, während der alte Ritter mit ihren Kindern herumgeschäkert hat. Vielleicht verstecken sich die Starks dort.«
Die Mühle kannte Theon. Er hatte ein- oder zweimal mit der Müllerin angebandelt. Weder die Mühle noch die Frau waren etwas Besonderes.
»Warum dort? Es gibt ein Dutzend Festen und Dörfer, die genauso nah sind.«
Die blassen Augen leuchteten vor Vergnügen.
»Warum? Das weiß ich auch nicht. Aber dass sie da sind, das habe ich im Gefühl.«
Langsam hatte er die oberschlauen Antworten des Mannes satt. Seine Lippen sehen aus wie zwei Würmer, die es miteinander treiben.
»Was sagst du da? Wenn du mir irgendetwas vorenthalten hast?« »Milord Prinz!«
Stinker stieg ab und bedeutete Theon, das Gleiche zu tun. Als sie am Boden standen, öffnete er den Sack, den er aus Winterfell mitgebracht hatte.
»Seht euch dies an!«
Inzwischen war es schwierig, etwas zu erkennen. Theon steckte ungeduldig die Hand in den Sack und strich über weiches Fell und raue Wolle. Eine scharfe Spitze stach in seine Haut, und seine Finger schlossen sich um etwas Kaltes und Hartes. Er zog eine Wolfskopfbrosche aus Silber und Jett hervor. Jäh begriff er. Er schloss die Hand zur Faust.
»Gelmar«,
sagte er und fragte sich, wem er wohl vertrauen konnte. Keinem von ihnen.
»Aga, Rotnase, mit uns. Der Rest von euch kann mit den Hunden nach Winterfell zurückkehren. Ich brauche euch nicht länger. Jetzt weiß ich, wo sich Bran und Rickon verstecken.«
»Prinz Theon«, flehte Meister Luwen, »ihr werdet euch doch an euer Versprechen erinnern. Ihr hattet mir Gnade zugesichert.«
»Gnade hätte es heute Morgen gegeben«, entgegnete Theon.
»Besser als grausam gelten, denn als töricht.«
»Bevor sie mich zornig gemacht haben«,